Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Quadriga im Jahr 2019. Zusammen mit 4 anderen Nationen ist Deutschland seit Jahresbeginn Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Berlins 2-jähriger Gastauftritt in New York wird von großen Erwartungen begleitet. Da warten eine ganze Reihe von Konflikten, Syrien, Ukraine, die sind noch ungelöst. Die Vereinten Nationen, zudem chronisch unterfinanziert und von Skandalen gebeutelt, scheinen immer weniger in der Lage, Lösungen für die weltweiten Probleme zu finden. Auch deshalb wird die UNO von ihrem wichtigsten Beitragszahler, den USA, unter Donald Trump, scharf kritisiert und teilweise in Frage gestellt. Wir fragen deshalb, sind die Vereinten Nationen ein Auslaufmodell? Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Günter Pleuger, Sie waren Botschafter für Deutschland bei den Vereinten Nationen von 2002 bis 2006. Sie sagen, in einer international zunehmend vernetzten Welt brauchen wir zur Lösung globaler Probleme die Vereinten Nationen als einzige globale Organisation, die auch Völkerrecht setzen kann. Herzlich willkommen, Xi Ming, freier Journalist aus China. Er sagt, die Vereinten Nationen mögen sich immer wieder als zahnloser Tiger degradiert haben. Doch auch ein zahnloser Tiger ist immer noch ein Tiger. Ulrike Herrmann, Tigerin, Publizistin und Wirtschaftsredakteurin für die Tageszeitung Taz. Sie sagt, die UN waren noch nie wichtig und werden genau deswegen immer weiter existieren. Das ist eine wunderbare Dialektik. Frau Herrmann, brauchen wir die Vereinten Nationen eigentlich, wenn sie doch nie wichtig waren?
Ja, das ist tatsächlich dialektisch. Also auf der einen Seite ist natürlich klar, wenn 192 Länder sich gemeinsam in irgendeinem Club versammeln sollen, dann kann das nur funktionieren, wenn dieser Club keine scharfen Mitgliedsregeln hat. Also man muss sich ja klar machen, da sind Demokratien drin, da sind Diktaturen drin, da ist auch ein Land wie Syrien unter Assad ist in der UN, obwohl es eine UN-Menschenrechtskonvention gibt. Das heißt, sozusagen formal kann die UN eigentlich gar nichts bewegen, sonst würden massenhaft Leute wieder oder Staaten austreten. Auf der anderen Seite ist sie aber sehr wichtig, um so ein moralische oder normative Grundsätze festzuschreiben. Also sowas wie die UN-Menschenrechtscharta wird natürlich jeden Tag verletzt. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass es sie gibt, damit man so eine Art Ziel hat.
Das Ziel vor 100 Jahren unter Pleuger, April 1919, war der Völkerbund. Aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges sollte ein Weltfrieden gesichert werden. Wie viel ist von diesem Gründungsideal 100 Jahre später noch vorhanden?
Also von den Gründungsidealen ist natürlich alles noch vorhanden, denn der Völkerbund sollte die gleiche Aufgabe ausführen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die UNO übernommen hat. Die UNO-Charta hat allerdings aus den Fehlern des Völkerbundes gelernt und ist sehr viel besser und praktischer geworden. Aber dennoch ist es natürlich so, dass die UNO aus inzwischen 193 Mitgliedstaaten besteht. Und es nicht ganz einfach ist, in dieser UNO Entscheidungen zu finden, die mit Mehrheit oder bei besonders wichtigen Fragen sogar mit 2/3 Mehrheit zustande kommen. Ich bin aber der Auffassung, dass die UNO äußerst wichtig ist, um den Frieden in der Welt zu erhalten und die Probleme zu lösen, die global sind und nicht von einzelnen Staaten gelöst werden können. Also beispielsweise Krankheiten, Hunger, das globale Fragen wie die Erderwärmung und ähnliches mehr. Dass die UNO gelegentlich nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, das liegt natürlich auch an ihren Strukturen. Die Generalversammlung entscheidet mit Mehrheit. Das ist es. Da gibt es auch kein Veto. Hat allerdings den Nachteil, dass die Entscheidungen der Generalversammlung nur Empfehlungen an die Mitgliedstaaten sind. Und nur der Sicherheitsrat kann Entscheidungen treffen, die neues Völkerrecht setzen. Das heißt, in der Generalversammlung müssen wir dafür sorgen, dass die wichtigen Probleme angegangen werden. Und das geht eben nur bei globalen Problemen durch eine Organisation, die globale Entscheidungen und Empfehlungen treffen kann. Und das ist in der Vergangenheit auch geschehen. Und das geschieht häufig nicht auf einen Schlag, durch eine Entscheidung, das kann auch in Prozessen geschehen. Also zum Beispiel die Entkolonisierung der 50er und 60er Jahre, das war ein langer Prozess, der jedes Jahr in der UNO diskutiert worden ist, der aber dazu geführt hat, dass im Laufe der Zeit die Ausübung staatlicher Gewalt zur Aufrechterhaltung eines undemokratischen Systems, nämlich der Kolonialherrschaft immer mehr delegitimiert wurde. Und die Delegitimierung solcher Gewalt hat natürlich darüber hinaus auch Auswirkungen gehabt. Ich bin überzeugt, ohne die Delegitimierung nicht konstitutioneller Gewalt hätte es vielleicht bei der Wiedervereinigung Deutschlands auch anders ausgesehen. Ich glaube, dass Gorbatschow auch dadurch beeinflusst war und er daher gesagt hat, keine Gewalt.
Ximing, Sie sagen zahnloser Tiger. Wenn Sie das am Weltreich, aus der Perspektive des Weltreichs China mal sehen, wie wichtig sind, wie ernst genommen werden die Vereinten Nationen? Ist das eher so ein Club, bei dem man halt mal so Mitglied ist? Oder haben Sie das Gefühl, dass es hat schon auch vom Prestige her Bedeutung?
Es hat eine entscheidende Bedeutung, insbesondere für ein Regime wie in Peking. Wir erinnern uns noch, wie viel Mühe China sich gegeben hatte, um überhaupt in die Vereinten Nationen reinzukommen. Welche Preise Peking bereit war zu zahlen. Gegenüber Afrika, gegenüber anderen Ländern. Man zahlte Unmengen von Summen zur Entwicklungshilfe, um einzelne Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu zu bewegen, für die Wiederaufnahme der Volksrepublik China zu stimmen. Mao hatte selber gesagt, wir wurden von den armen Brüdern Afrikas in die Vereinten Nationen hineingetragen. Also dass so ein, ich würde sagen, ein wirklich autoritärer Herrscher so viel Wert auf eine Vereinten Nationen legte, ist fast schon ein bestes Zeugnis für diese internationale Organisation. Diese Organisation, wie Frau Herrmann richtig sagte, muss auch zahnlose in gewissem Sinne bleiben. Denn letztlich geht es eher nicht darum, dass die Vereinten Nationen eine Weltregierung darstellen sollte. Das wird es lange nicht geben. Und auch eine Weltregierung ist oft machtlos. Wir sehen ja auch in großen Mächten in den Vereinten Nationen, Vereinigten Staaten im Moment auch. Die Regierung ist geschlossen. Also ich denke, wir sollten uns nicht die Illusion hingeben, dass wir mit den Vereinten Nationen ein Entscheidungsgremium morgen, übermorgen, vielleicht in 10 Jahren entsteht. Dadurch aber, dass die Vereinten Nationen nicht nur die Themen setzt, sondern auch die ganze Entstehung der Öffentlichkeit, die ganze, wie Sie sagen, Legitimität Schritt für Schritt in internationalen Interaktionen organisiert. Dadurch entsteht auch, wie der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen während der Kuba-Krise mal gesagt hatte, dass die Vereinten Nationen auch eine Art Gerichtshof der Moral darstellte, dass da auch der sowjetische Botschafter klipp und klar sagen sollte, gibt es Raketen auf Kuba oder gibt es sie nicht. Mhm. Also das ist eine drastische Vorführung, eine Moralität, die letztlich dazu führte, dass Khrushchev eigentlich auch auf den Druck der internationalen Öffentlichkeit sich dreimal überlegen müsste, ob er vielleicht die Raketen wieder zurückzieht oder nicht. Ich möchte aber aus der Sicht von Peking noch eines klar machen. Also dieses Mehrheitsprinzip in internationalen Zusammenhängen ist natürlich ein Dorn im Auge für Regierungen wie in Peking. Ja, wir kümmern uns eigentlich gar nicht so um die Mehrheit. Aber letztlich, wenn wir international uns bewegen müssen, müssen wir diese Öffentlichkeit durch die Mehrheit beachten. Ich glaube, das ist ein Grundprinzip. Deswegen sind die Vereinten Nationen für mich immer noch ein Tiger. Auch wenn es die Zähne nicht mehr so
schafft. Ein bisschen so ein Demokratielernsystem.
Ja, internationale Demokratie.
Ulrike Herrmann, und ausgerechnet wer sonst? Donald Trump, der amerikanische Präsident, macht die Vereinten Nationen gern mal lächerlich. Er sagt, die lösen keine Probleme, die schaffen welche. Kann man da so einen Trend ablesen, ne? Nicht mehr sich an regelbasierte Prozesse zu halten, sondern einfach mal zu sagen, ach komm, was soll der Quatsch? Also wird unter Trump werden die Vereinten Nationen an Bedeutung verlieren?
Nee, weil ich meine, die USA haben schon mehrfach sich nicht an UN-Regeln gehalten. Also im Zweifel, das ist ja eines der Probleme. Also im Zweifel ist es halt so, dass alle Großmächte, dazu gehört auch China, aber natürlich auch Russland und die USA, verfolgen ihre Interessen. Und wenn die UN-Regeln nicht zu ihren zentralen Interessen passen, dann werden eben die Interessen verfolgt und die UN-Regeln ignoriert. Also oder anders gesagt, die UN kann immer nur dann wirksam werden, wenn die Parteien sowieso schon ein Interesse daran haben, also die Interessensparteien, dass da jemand sozusagen neutral einsteigt. Also jetzt sehen wir das zum Beispiel bei Jemen. Mhm. Also der Bürgerkrieg in Jemen wird gesteuert von Saudi-Arabien und vom Iran. So, jetzt haben aber offenbar die Beteiligten irgendwie verstanden, dass dieser Konflikt auf dieser Basis wahrscheinlich ewig dauert und nichts gelöst werden kann. Jetzt darf die UN da mehr oder minder rein und Hilfsgüter verteilen. Nicht? Aber dass die UN ist im Jemen nur, weil Saudi-Arabien und der Iran das zulassen. Mhm. Und so ist es eigentlich immer. Und gleichzeitig ist es so, wenn man jetzt nochmal so die wirklich dramatischen Fälle anguckt, dass im Ernst, wenn es was kosten würde, keiner bereit ist, seine eigenen Soldaten zu opfern. Also sozusagen der schlimmste Fall, also das schlimmste Versagen, das es in der UN-Geschichte gab, war ja wahrscheinlich der Bürgerkrieg in Ruanda. Nicht? Da saß die UN vor Ort und es sind 1,5 Millionen Menschen umgekommen. Das lag aber daran, und das ist absolut nachvollziehbar, dass die Hutu-Rebellen als allererstes erstmal 11 Belgier umgebracht haben. So, dann haben sich die westlichen UN-Truppen zurückgezogen, statt reinzugehen, weil sie ja keine weiteren Soldaten opfern wollten. Ob das jetzt schlau war, ja, weiß ich nicht. Und vielleicht hätten sie ja gar nicht weitere Soldaten opfern müssen, wenn sie drin geblieben wären. Jedenfalls sind sie rausgegangen. Mhm. So, und erst als klar war, dass die Tutsis, also die andere Bevölkerungsgruppe, den Bürgerkrieg gewinnen würden, also als die militärische Lage schon klar war, sind die UN-Truppen wieder zurückgekommen. Und das zeigt, glaube ich, wie es in der Realpolitik auch bei der UN faktisch funktioniert.
Dazu passt, was Dag Hammarskjöld, zweiter Generalsekretär der Vereinten Nationen, gesagt hat. Die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu retten. Das passt durchaus. Gunther Pleuger nochmal zu Donald Trump. Der ist ein Mann der Wirtschaft und sagt, das ist alles viel zu teuer. Der Etat der Vereinten Nationen ist in den letzten Jahren je nachdem, wann man so ansetzt, um die Hälfte gestiegen. Das ist alles viel zu kostspielig. Sie waren nun selber da. Würden Sie sagen, das ist eine effizient und zeitgemäß arbeitende Organisation?
Es ist eine Organisation, die begrenzte Möglichkeiten hat. Und man muss unterscheiden, bei den Aktionen der Vereinten Nationen sind das Dinge, die in der Generalversammlung diskutiert und beschlossen werden oder im Sicherheitsrat. In der Generalversammlung können nur Entscheidungen getroffen werden, die Empfehlungen an die Mitgliedstaaten sind. Das heißt, die UNO kann durchaus Entscheidungen treffen, aber ob die dann umgesetzt werden, das hängt davon ab, wie weit die Mitgliedstaaten willens sind, sich an der Umsetzung dieser Entscheidungen zu beteiligen. Und das geschieht gelegentlich, aber nicht immer. Beim Sicherheitsrat ist es anders. Der Sicherheitsrat kann nach Artikel 25 der Charta Entscheidungen treffen, die für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind. Das heißt, der Sicherheitsrat kann Völkerrecht setzen. Und das tut er auch. Und hat er auch in der Vergangenheit getan.
Und wenn ich mich nicht dran halte?
Dann kann der Sicherheitsrat entsprechende Sanktionen verhängen.
Die immer noch durchaus wirksam sind.
Die auch wirksam sein können. Also ich will Ihnen nur dazu ein Beispiel geben. Es gibt zwei Unterausschüsse des Sicherheitsrats. Einen zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und einen Unterausschuss zur Verhinderung von Terrorismus. Diese Unterausschüsse verlangen von allen Mitgliedstaaten jährliche Berichte, was sie denn getan haben, um diese beiden schrecklichen Dinge zu verhindern. Wenn die Mitgliedstaaten sagen, ja, wir wollen das ja gerne, aber wir haben nicht die Mittel, dann kann der Sicherheitsrat beschließen, dass diesen Staaten geholfen wird. Wenn die Staaten aber einfach nichts getan haben, weil sie keine Lust oder weil sie dazu nicht in der Lage waren, dann kann der Sicherheitsrat auf Empfehlung dieses Unterausschusses auch Sanktionen verhängen. Das heißt, der Sicherheitsrat hat Möglichkeiten, neues Völkerrecht zu setzen, an das sich alle halten müssen. Das Problem sind natürlich die fünfständigen Mitglieder, die durch ein Veto Entscheidungen verhindern können. Aber das heißt nicht, dass die UNO völlig handlungsunfähig wäre, und auch der Sicherheitsrat kann handeln, und dafür gibt es auch Beispiele. Ruanda ist natürlich ein Schreckensbeispiel, aber ich kann Ihnen andere Beispiele nennen, beispielsweise die Beendigung des Krieges im Sudan 2004 unter der Leitung eines amerikanischen Botschafters hat innerhalb von 4 Tagen eine Lösung in einer Sitzung des Sicherheitsrats in Nairobi herbeigeführt. Und 4 Wochen später war der Aufstand jedenfalls formal beendet. Das war die längste afrikanische Krise mit Millionen Toten, die der Sicherheitsrat dort nicht gelöst hat, aber zumindest gestoppt hat. Dass das nachher nicht so gut weiterging, ist eine andere Frage.
Da gilt vielleicht aber auch die Hermann-Theorie. Die müssen erstmal so erschöpft sein, dass ihnen nichts Besseres mehr einfällt, als von den Vereinten Nationen schlichten zu lassen.
Ja, also ich meine, auf der einen Seite sehe ich es natürlich schon durchaus auch wie Herr Pleuger. Aber wenn man jetzt nochmal da konkret wird, nicht, wer produziert denn die meisten Massenvernichtungswaffen? Dann, Sie hatten ja diesen Unterausschuss genannt. Dann sind das natürlich die USA und Russland selber, die im Sicherheitsrat sitzen und sich da nicht dran halten. Und wenn man jetzt hofft auf Abrüstung, dann würde das nur funktionieren, wenn diese beiden Länder bilateral verhandeln. Und da kann die UNO praktisch nichts machen. Jetzt wollte ich noch was sagen, aber jetzt bin ich gerade aus.
Das trifft sich gut. Ximing, in keinem der großen Konflikte der letzten Jahre hatte man den Eindruck, dass die Vereinten Nationen für Frieden oder zumindest Gesprächsfähigkeit gesorgt haben. Ist das ein Trend? Beobachten Sie zunehmende Einflusslosigkeit?
Das würde ich gar nicht mal so sehen. Also Gesprächsbereitschaften zum Beispiel wurden oft auch durch die Öffentlichkeit zwar nicht buchstäblich erzwungen, aber zumindest begünstigt. Also wenn eine große Öffentlichkeit durch die Vereinten Nationen, durch die Diskussionen entstand, müssen auch die Konfliktparteien erstmal rechtfertigen, warum sie nicht gesprächsbereit sind. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt auch an chinesische Beispiele 1999, während des Kosovo-Krieges. Es waren große Gespräche in Frankreich unterwegs. Und plötzlich dachte Peking, dieses Gespräche sind gar nicht in unserem Interesse. Wir wollten eigentlich die Russen richtig in die Haare bekommen, mit den Europäern sehen. Also legen wir Vetorechte im Weltsicherheitsrat ein, um eine Verlängerung des Friedensmandates in Mazedonien zu torpedieren. Das ist ein Beispiel in Gegenrichtung, warum die Gesprächsbereitschaft, die noch da war, nicht mehr gewünscht ist. Umgekehrt gibt es natürlich auch Gesprächsbereitschaft, die erst entstanden ist durch die Mehrheit. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade an eine Aktion des UN-Flüchtlingshochkommissariat für diesen Migrationspakt. Viele Länder, ich würde auch China mit einschließen, wollten am Anfang gar nicht darüber sprechen. Und was haben wir eigentlich mit diesem Problem zu tun? Wenn wir da reinbezogen werden, dann müssten wir irgendwann mal diskutieren, ob wir vielleicht nordkoreanische Flüchtlinge aufnehmen müssten. Wir wollten gar nicht mitsprechen. Aber dadurch, dass die Öffentlichkeit so sehr da war, auch durch viele aktive Staaten wie Deutschland oder Frankreich oder EU, entstand eine Gesprächsbereitschaft, die natürlich nicht perfekt ist. Also wir sollten die Gesprächsbereitschaft trennen von dem Entscheidungswillen. Mhm. Gesprächsbereite sind viele Länder unter Umständen schon. Aber sie wollten noch keine Entscheidung oder sie wollten keine Entscheidung gegen ihre Interessen. Und letztlich ist sogar diese Institution Vetorecht eine Notlösung für die Großmächte. Mhm. In allerletzten Minuten legen sie Vetorecht ein. Vorher redeten sie immer miteinander, manchmal ganz, ganz scharf, manchmal auch ein bisschen moderat. Also darin sehe ich auch eine Grundfunktion dieser Vereinten Nationen, die Gespräche laufen zu lassen, generieren und wieder laufen zu lassen, solange es geht.
Aber ich glaube, was man doch noch mal ansprechen muss, und dafür gibt es auch keine Lösung, aber das ist ein enormes Problem, ist, dass Herr Pleuger hat ja mehrfach gesagt, der Sicherheitsrat setzt Völkerrecht, das stimmt. Aber in gewisser Weise ist sein Adressat ja immer der Staat. Nicht? Das ist die Basis ist der Staat. Und was sich in dem Staat abspielt, ist nicht mehr, also meistens nicht mehr Sache der UN. Und das hat man dann zum Beispiel wieder gesehen bei Syrien, nicht? Also wenn der Westen da eingreift, ist es völkerrechtswidrig, weil Assad nicht möchte, dass der Westen eingreift. Wenn Russland die Aufständischen bombardiert, dann ist das aber völkerrechtskonform, weil Assad ist ja das Staatsoberhaupt und das ist sein Land und dann kann er da machen, was er will. Also wahrscheinlich könnte man eingreifen, wenn der Sicherheitsrat mit einer Stimme sprechen würde, tut er aber nicht, dann gibt es ja die Vetorechte und das heißt, daran sieht man eben, dass letztlich auch in dem, und das ist ein enormes Legitimationsproblem, für das es aber keine Lösung gibt, dass dieses gesamte Völkerrecht letztlich immer davon abhängig ist, wie es interpretiert wird, was sich im Sicherheitsrat an Interessenskoalitionen bildet oder auch nicht. Also letztlich wird das Völkerrecht interpretiert im Sinne, das muss man so hart sagen, dieser 5 Vetomächte. Und das ist natürlich ein Problem.
Da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. 5 Staaten sind ja ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Das sind die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien. Ihr besonderes Privileg ist dieses Vetorecht. Vor allem Russland und die USA setzen es als Machtinstrument ein und blockieren so viele Entscheidungen.
Diese Bilder erschüttern die Welt. Sie zeigen Opfer einer mutmaßlichen Giftgasattacke in der syrischen Stadt Duma nahe Damaskus, darunter viele Kinder. Die Weltgemeinschaft blockiert. Moskau nutzt im UN-Sicherheitsrat sein Vetorecht als Schutzmacht des Assad-Regimes gegen die Interessen des Westens, verhindert Sanktionen, Ermittlungen, Feuerpausen. Auch im Streit mit Russland über den Status der Ukraine und der Halbinsel Krim liefert die UNO kaum mehr als Symbolpolitik. Resolutionen werden erwartungsgemäß von Russland oder den USA blockiert, denn auch die USA nutzen das Vetorecht. Sie verhindern eine Resolution, in der die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels kritisiert wird. Trump verlegt, wie im Wahlkampf versprochen, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. As the true capital of Israel. Was bringt ein Sicherheitsrat mit Vetorecht?
Ja, Shiming, ein Phänomen ist, die Russen zahlen relativ geringe Beiträge, haben aber die meisten Vetos historisch gesehen eingebracht. Ist dieses Vetorecht noch zeitgemäß? Muss man da nicht mal ran?
Also von idealpolitischen Standpunkten ist das Vetorecht noch nie wirklich legitim. Denn das Vetorecht setzt über die Mehrheit hinweg, ob man mehr zahlt oder wenig zahlt. Ich meine, Großbritannien zahlt auch nicht mehr, wesentlich mehr. Aber Großbritannien hat auch Vetorecht, Frankreich genauso, China. China zahlt jetzt mehr, aber das bedeutet nicht, dass China mehr Vetorecht bekommt. Also diese Verhältnisse.
Mehr Veto als Veto geht ja nicht.
Ja, ja. Also dieses Eigentumsverhältnis zu mehr Stimmen, das ist sowieso ein sehr fragwürdiges Gerüst. Aber wenn man jetzt über die Funktion des Vetorechtes spricht, ich denke, natürlich erkennen wir alle diese machtpolitische Strukturcharakteristika dieses Vetorechtes. Diese ganze kalte Krieg belegt, wie weit die Großmächte, die beiden Supermächte von ihrem Vetorecht gebrauchen konnten und Entscheidungen blockieren und so weiter. Deshalb, das kennen wir schon. Ich empfinde aber das Vetorecht als eine Art realpolitische Grenzziehung, um zu zeigen, was überhaupt machbar ist und was nicht. Also mal realpolitisch gesehen. Wenn wir voraussehen können, dass bestimmte Großmächte am Ende Vetorecht einlegen werden. Manchmal kann man es ja voraussehen. Dann würde man auch politisch anders handeln. Manchmal geht man schnurgerade in diese Vetorechtssituation, um eben jeweilige Großmacht zu isolieren, zu sagen, es scheitert an euch, an eurem Vetorecht. Und China schreckte immer wieder mal zurück vor diese Situation. China ist nicht eine wirklich vergleichbare Großmacht wie Russland und USA. Also das wirkt schon. Oder manchmal vermeidet man eben solche Situationen, dass überhaupt eine Großmacht erst dazu kommt, das Vetorecht einzulegen. Also das ist schon ein Steuerungsinstrument. Das ist nicht ideal, das ist nicht legitim. Das ist auch überhaupt zu keinem Zeitpunkt zeitgemäß.
Also ich glaube, es ist einfach anders. Wenn es das Vetorecht nicht gäbe, wären die USA und auch Russland nicht in der UNO. Ende der Durchsage. Also das.
Gunter Pläuger atmet schwer. Nee,
aber jetzt muss man sich das doch mal vorstellen, wie das entstanden ist. 45 oder direkt nach dem Krieg wird die UNO gegründet und der Kalte Krieg läuft schon. So, der läuft ja praktisch direkt, in, also Potsdamer Konferenz 45 vielleicht noch nicht, danach fängt er aber in voller Härte an. So, das heißt, wenn man in dieser Phase eine UNO gründet, dann ist doch ganz klar, dass die ehemaligen Kämpfer des Zweiten Weltkrieges natürlich jetzt gucken, und zwar sind das die Siegermächte, und es ist, der Rest der Welt ist noch ein Kolonialreich, dass man jetzt mal guckt, dass man selber den Einfluss behält. Und ohne dieses Vetorecht hätte es auch die UNO nie gegeben. Das heißt, man muss das jetzt nicht so diskutieren, als wäre das Veto irgendwie aus Versehen da auch, sondern das Veto ist die Grundbedingung der Existenz der UNO.
Herr Pleuger, jetzt Sie.
Mach. Vielleicht 1945 so gesehen worden sein. Das gilt aber nicht mehr heute. Und man muss sehen, wir haben ja seit dem Beginn der 90er Jahre versucht, den Sicherheitsrat zu reformieren und effizienter zu machen. Nicht nur durch eine Einschränkung zumindest des Vetos, sondern auch durch die Einführung demokratischer Prinzipien im Sicherheitsrat. Sie dürfen nicht vergessen, der Sicherheitsrat trifft ja Entscheidungen in einer geschlossenen Kammer in Konsultationen. Und wenn Sie den Sicherheitsrat in seiner großen Sitzungshalle sehen und dort Entscheidungen getroffen werden, die sind längst getroffen vorher in formellen Konsultationen. Das bedeutet, dass der Sicherheitsrat das, was die alten Römer schon wussten, audiatur et altera pars, also es muss jemand, der dort angeklagt ist, auch angehört werden, bis heute nicht realisiert ist. Aber grundsätzlich ist es halt.
Was sind denn dann die Fortschritte? Ich meine, Sie haben doch
grundsätzlich die Fortschritte. Es hat auch Fortschritte gegeben. Sehen Sie, im Laufe der Jahre hat sich auch die Charta verändert. In der Charta in Artikel 2 steht grundsätzlich drin im 9. Absatz, dass die UNO sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einmischen dürfte. Dieser Grundsatz ist inzwischen weitgehend aufgehoben. Warum? Weil inzwischen durch die Dekolonisierungsdebatte, durch die Menschenrechtsdebatte die Mehrheit der Mitgliedstaaten einschließlich der P5 zu der Auffassung gekommen sind, dass das so nicht geht und dass selbstverständlich die UNO in der Lage sein muss, bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Störungen der internationalen wertbasierten Ordnung eingreifen zu können.
Also es bewegt sich was.
Es bewegt sich was. Und man braucht eigentlich das Veto auch nicht unbedingt. Denn der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, aus 5 ständigen und 10 nicht ständigen Mitgliedern. Um eine Entscheidung zu treffen, müssen 9 Mitglieder mit Ja stimmen. Natürlich können die Vetomächte mit einer Stimme diese Entscheidung verhindern. Aber wenn man sich mal ansieht, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, wer legt denn noch ein Veto ein? England und Frankreich? So gut wie überhaupt nicht. Das sind in erster Linie die USA und Russland.
Ja, sage ich ja. Genau das.
Und,
weil die Großmächte wären nicht in der UNO, wenn sie da kein Veto hätten.
Nein, das
Das lassen wir mal so stehen. Wer könnte die Großmächte dieser Welt zähmen?
Nur noch eins Entschuldigung, ergänzen. Herr Pleuger. Sehen Sie, die Charta schreibt aber auch vor, dass wenn die 9 Stimmen nicht erreicht werden, gibt es keine Entscheidung. Das heißt, die nicht ständigen Mitglieder sind 10. Wenn davon 7 sagen, wir wollen das nicht, dann wird es keine Entscheidung geben. Das ist in der Vergangenheit auch passiert. Beispielsweise 7... im Irakkrieg.
Ja, aber das ist
wenn
ja
dann natürlich eine Legitimierung durch eine Sicherheitsentscheidung nicht erfolgt, dann kann natürlich eine Großmacht oder auch eine Mittelmacht hingehen und entgegen den Statuten der UNO einen Krieg führen. Nur der ist dann eben völkerrechtswidrig. Und die UNO muss sich dann überlegen, wie sie darauf reagiert. Letztlich wird es immer so sein, unabhängig vom Sicherheitsrat, dass die UNO nur handeln kann, effektiv handeln kann, wenn die Mitgliedstaaten bereit sind, dabei zu helfen. Die UNO ist nur so effektiv, wie die Mitgliedstaaten bereit sind, UNO-Beschlüsse umzusetzen. Um Ihnen da auch ein Beispiel zu geben, wenn der Sicherheitsrat eine Entscheidung getroffen hat, eine Friedensmission zu entsenden. Was ist denn dann? Dann geht der Generalsekretär hin und sagt, ich habe keinen einzigen Soldaten und ich habe keinen einzigen Dollar. Und dann muss der Generalsekretär hingehen und um Truppen werben und um Geld werben. Das dauert manchmal bis zu 3/4 Jahr, bis er die Friedenstruppe, die der Sicherheitsrat beschlossen hat, auch einsatzfähig hat.
Also in die der klassischen Zeit, Blauhelme, ja.
Ja, und wenn es gefährlich ist, kommt keiner. Genau, das war ja Ruanda.
Und wenn das geschieht, dann ist die UNO auch handlungsfähig. Das Problem ist nur, dass wenige Staaten bereit sind, diese Friedenstruppen, Blauhelme, zu entsenden. Diejenigen Staaten, die bisher die meisten Blauhelme entsandt haben, sind Bangladesch, Indien und Pakistan. Und es hat sehr gute Vorschläge gegeben von einem Untergeneralsekretär, einem Franzosen, Guéhenno, zu sagen, die Leute sind ja bereit, die Soldaten für die Blauhelm-Missionen zu stellen. Warum gehen wir nicht hin und gründen eine Einsatztruppe der UNO von etwa 120.000 Soldaten und diejenigen Staaten, die bereit sind, die in der Vorhand zu halten für den Fall eines Einsatzes, die werden dafür bezahlt. Das wäre gar nicht teuer gewesen. Das hätte damals vielleicht pro Jahr 1 Milliarde gekostet. Das ist aber nicht so viel für die Gemeinschaft der Staaten. Das kann man aufbringen. Nur da fehlte der politische Wille, nicht? Und deswegen ist die UNO weiterhin reformbedürftig, was ihre Fähigkeit angeht, durch Entscheidungen des Sicherheitsrats in Krisensituationen wirklich wirksam einzugreifen.
Reform tu Not, sagt Günter Pleuger. Und es gibt einen, der sich um diese Reform jetzt kümmern will, der deutsche Außenminister.
Seit 1945 hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht. Die Zahl der Mitgliedstaaten fast vervierfacht. Der Sicherheitsrat dagegen blieb nahezu unverändert. Wir sollten deshalb aufhören, uns im Kreis zu drehen und endlich echte Verhandlungen über eine Reform beginnen, so wie es die übergroße Mehrheit der Mitgliedstaaten seit langem will.
So, mal eben kurz die Zusammensetzung im Sicherheitsrat verändern, Ulrike Herrmann. Das klingt ganz vernünftig. Aber auch unrealistisch.
Naja, was ja dahinter steht, ist immer die Hoffnung Deutschlands. Es könnte irgendwie auch
das
mal...
Das glaube ich nicht.
Es könnte auch zu so einer Art ständigen, einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erwerben. Also es ist natürlich ein...
Also gehört Indien zum Beispiel zu den ständigen Mitgliedern?
Jetzt mal also
so
wenn überhaupt.
In eine Größe gedacht. Ja, muss Afrika da repräsentiert
Ja eben, genau.
Sein.
Also das ist, wenn man da erstmal anfängt, drüber nachzudenken, wer da eigentlich alles ständig rein muss, dann sieht man sofort, dass es keine gute Idee ist, die Zahl der ständigen Mitglieder noch weiter zu erhöhen. Nicht? Was die Europäer natürlich immer wollen, ist irgendwie noch so ein ständigen Mitgliedssitz für die Europäische Union. Aber in der Tat, nicht? Die Frage ist...
Gut. Nach dem Brexit haben wir das praktisch, Großbritannien und Frankreich.
Ja, genau, aber die, in der Tat ist ja die Frage, die Sie stellen, müsste nicht Afrika, Indien, also die großen Kontinente oder die großen Länder, müssten die dann nicht rein? Und ehrlich gesagt, also ich finde das, ich glaube eben nicht, dass es irgendetwas bringt, das war ja jetzt vorhin auch schon die Debatte, die UNO wirklich zu reformieren. Mhm. Weil man ja dann immer an diesem Fakt letztlich vorbeiguckt, dass die realpolitische Macht eben bei den USA und bei Russland ist, vielleicht demnächst auch noch bei China. Und diese drei Länder entscheiden letztlich, was auf der Welt passiert. Und wenn das, hat Herr Pleuger ja alles schön dargestellt, wenn das, wenn die Entscheidungen in der UNO nicht zu dem passen, was die USA will, na, dann wird der Irak trotzdem angegriffen.
Ja.
So, das heißt, dann kann man vielleicht sagen, ja, das war völkerrechtswidrig, aber das interessiert doch im Zweifel dann auch keinen mehr. Das heißt, statt jetzt da noch Reformdebatten zu führen, wer wo sitzt und sich mit einer Fahne schmücken darf, wäre tatsächlich doch, ist das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich die Länder zu identifizieren, wo man tatsächlich als UNO etwas machen kann, weil alle Konfliktparteien daran interessiert sind. Also mehr, glaube ich, kann die UNO gar nicht leisten.
Schimming, Sie als Sprecher des realpolitischen Flügels, macht es überhaupt Sinn, den Sicherheitsrat und diese ganzen Mechanismen zu reformieren? Dann hätte man die Organisation womöglich über Jahre gebunden in einem Selbstbespiegelungsprozess, ob am Ende tatsächlich dann bessere Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, das Schachspiel ist auch seit vielen tausend Jahren unverändert. Könnte man auch viel reformieren. Spricht irgendwas dafür, es so zu lassen, wie es ist?
Ich bleibe dabei, zwischen Öffentlichkeitsorganisation auf der einen Seite und Entscheidungsmechanismen auf der anderen Seite zu trennen. Die Vereinten Nationen spielten auch in entscheidenden Situationen bezüglich der ersten Funktion eine gewisse Rolle. Also ich führe jetzt mal als Beispiel an, China hatte noch nie zugestimmt, dass die Vereinten Nationen Beobachter wegen Foltersituationen nach China schickt. Aber jetzt sind Beobachter hingeschickt worden. China fühlt sich dermaßen unter Druck gesetzt, dass man irgendwo vor einer internationalen Öffentlichkeit rechtfertigen muss, warum eigentlich ausgerechnet nach China kein Beobachter geschickt werden kann. Das mag vielleicht ein ganz, ganz kleiner Schritt sein, aber es ist ein wichtiger Schritt. Es ist nicht so, dass ein Vetorecht Macht jedes Mal blockieren kann, wegen dieser Öffentlichkeitseffekte. Wir dürfen das nicht unterschätzen, wir dürfen das nicht ignorieren. Aber Frau Herrmann hat recht. In Entscheidungsfragen wird es immer so bleiben. Ob es jetzt 5 Mitglieder oder 15 Mitglieder sind, die 15 Mitglieder würden irgendwann mal auch sagen, das passt uns aber nicht in den Kragen, also blockieren wir das. Und ich finde es aber auch andererseits ein sehr positives Beispiel, was Herr Plöger angeführt hat. Die 7 nicht ständigen Mitgliedstaaten können dafür sorgen, dass es keine Entscheidung gibt. Das ist ein faktisches Veto für eine ungünstige Entscheidung. Wenn also diese Mitgliedstaaten zum Beispiel den Irakkrieg gar nicht mittragen, dann sorgen sie dafür, dass es keine Sicherheitsratentscheidung gibt. Ja. Selbst wenn alle Großmächte
mitspielen
würden. Ja? Aber die 7 Mitgliedstaaten, die nicht ein Vetorecht haben, organisieren ein faktisches Veto dafür, dass es die Entscheidung gar nicht gibt. Also, ich denke nicht, dass die Reform sich von vornherein erübrigen wird. Ich glaube vielmehr, dass wir in Details hineingucken müssen, in welche Öffentlichkeitsorganisationen welche Mechanismen verstärkt werden müssen. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt auch an die Diskussionen bei den Vereinten Nationen wegen Klimaschutz. Das ist zwar kein Beschluss von den Vereinten Nationen. Ich erinnere mich nochmal an diesen Migrationspakt. Das sind internationale Probleme. Natürlich wird Brasilien nachher sagen, wir ziehen uns zurück wegen internen politischen Entscheidungen. China wird irgendwann mal auch sagen, tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Aber diese ganzen Prozesse, die so mühsam sind und so, die haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder auch in gewisser Weise bewährt. Ich würde es nicht überzeichnen. Ich würde nicht sagen, dass sie so weit sind, dass die Großmächte zurückgepfiffen werden. Wenn es mal hart auf hart kommt, wird auch China sagen, wir machen nicht mit. Ja, also wegen Uiguren, wegen Tibet, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, Vetorecht, damit fertig. Und dennoch, auch die Sowjetunion, ja, also die Sowjetunion, wir erinnern uns an den Beginn des Koreakrieges, war bei der Abstimmung gerade abwesend. Weil die Sowjetunion aus innenpolitischen Zerrissenheiten gar nicht wussten, wie sie sich positionieren. Plötzlich kam es zu einer UNO-Truppe, gut oder schlecht, es kam dazu. Also wir dürfen die souveräne Staaten nicht allzu sehr als unveränderbar verstehen. Der innenpolitische Druck aus in jedem Staat, auch in Diktatur, wirkt, dass dieser Staat irgendwann mal auch auf die Öffentlichkeit achten muss. Wie sehe ich da und werde ich jetzt begrüßt oder nicht? Werde ich mit Kusshand empfangen oder...
Muss ich in der Ecke alle, stehen?
Ja, eiserne Minen und so. Ich glaube, die letzten Entscheidungen, da gebe ich nochmal Frau Herrmann absolut recht. Bei den letzten Entscheidungen werden die Großmächte immer ihre Stimme durchsetzen, solange die Vereinten Nationen so sind, wie sie sind. Solange wir dieses Vetorecht nicht abschaffen können, das können wir in absehbarer Zukunft nicht. Das wird so sein. Die Frage ist allerdings, ob die Vereinten Nationen sich nur darauf reduzieren lassen.
Nee, was Sie hier sagen ist, und das habe ich ja gleich ganz am Anfang gesagt, und das ist total wichtig, die UN-Menschenrechtscharta zum Beispiel ist eben ein moralisches Ziel, ist eine Vision, und die ja auch alle teilen. Und auf der Basis dieser Vision kann man dann die Öffentlichkeitsarbeit organisieren, die Sie beschreiben. Und das ist auch alles ganz wichtig. Aber ich glaube, man muss eben unterscheiden, versteht man die UN als moralisches Instrument, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen und um Friedensmissionen da zu starten, wo sie eine Chance haben? Ja. Oder glaubt man eben, das ist das, was ich denke, oder glaubt man, man könnte mit der UN mehr erreichen? Und da würde ich sagen, nein.
Guter Plöger, zum Schluss, es interessiert, wir dürfen das ja als bescheidene Teutonen nicht sagen, aber natürlich interessiert uns ja immer mal wieder, welche Chancen hat Deutschland eigentlich, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu werden. Da sind ja nun schon ein paar Europäer. Wenn Sie jetzt so Lobbyist wären in New York, wie sehen Sie die Chancen?
Also wir haben ja 1990 auf Vorschlag der Amerikaner, Präsident Bush damals hatte uns vorgeschlagen, nach der Wiedervereinigung, eine gemeinsame Politik und eine, wie er es nannte, Partnership in Leadership. Und Baker, der Außenminister, hat damals gesagt, wir werden euch und die Japaner vorschlagen als neue ständige Mitglieder im Rahmen einer Reform. Dann hat es 7 Jahre lang Verhandlungen gegeben. Mhm. Und zwar zunächst zwischen USA und Japan und Deutschland. Dann nachher zwischen haben sie noch die Franzosen und die Briten dazu genommen. Mhm. Und 1997 waren wir eigentlich so weit, einen fertigen Vertrag zu haben, wo es nicht nur um neue ständige Mitglieder ging, sondern auch darum, dass der Sicherheitsrat ja ein Gremium mit beschränkter Mitgliedszahl ist. Und in solchen Gremien muss sichergestellt sein, für die Legitimität des Gremiums, dass sich alle, die nicht dort vertreten sind, dort vertreten fühlen. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Afrika, Asien, Lateinamerika sind unterrepräsentiert. Das heißt, auch da muss der Sicherheitsrat erweitert werden. Und selbstverständlich müssen auch Lateinamerika, Afrika und Asien ständige Sitze haben. Nicht nur Deutschland, das ist gar nicht durchsetzbar für
uns. Ich entnehme Ihren Worten, dass die Chancen im Moment nicht so doll stehen.
Und die stehen deshalb auch nicht so doll, weil als wir so weit waren, dass die Verhandlungen abgeschlossen waren. Das war hier in Berlin,
ja.
1997. Da hatten wir schon Termine in Moskau und Peking gemacht, um diese beiden Mächte mit an Bord zu kriegen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die kriegen würden, war auch sehr groß, weil ja nicht nur, es ging ja nicht nur um Deutschland und Japan, sondern es ging eben auch um die drei Kontinente, die mhm. dort besser gestellt werden sollten.
Und Herr Plöger, ich unterbreche Sie ungern, aber die Sendung ist vorbei. Ordnung. Ja, aber ein ganz schnelles.
Herr Kohl hat das verhindert.
Herr Kohl hat das verhindert, meine Damen und Herren, mit diesen historischen Worten. Zurück an die Schreibtische. Das war Quadriga, die erste im neuen Jahr. Es geht weiter.